Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Astrid Ravol im Studio. Schönen guten Abend. Er kommt aus Ennepetal in Nordrhein-Westfalen. Das Skifahren lernte er im Urlaub mit seinen Eltern. Und dann war es ein langer Weg für Andreas Sander mit vielen Rückschlägen, bis er heute belohnt wurde. WM-Silber in der Abfahrt für ihn.
Ich will irgendwie da in den Weltcup und die Abfahrt hat mich immer fasziniert. Aber dass sich das so ausgegangen ist, ja, das ist natürlich schon sensationell. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Die Geduld hat sich gelohnt. Gleich gibt's hier mehr zur alpinen Ski-WM, zur Bob-WM, wo Francesco Friedrich den Titel im Viererbob holte, aber auch zum Wintersport insgesamt, der im kommenden Jahr ja Olympische Spiele in Peking veranstaltet. Der chinesische Künstler und Systemkritiker Ai Weiwei, der sich 2008 noch für die Sommerspiele in Peking mit dem Versprechen der Verbesserung der Menschenrechtslage in China engagierte, sagt heute, die Hoffnungen damals waren scheinheilig. Im Beitrag von Tom Mustruf teilt Ai Weiwei noch mehr seiner Gedanken mit. Los geht's aber hier mit der Fußball-Bundesliga. Nach 53 Spielminuten steht es zwischen dem VfL Wolfsburg und der Borussia aus Mönchengladbach immer noch 0:0. Sobald Tore fallen, werden wir das natürlich hier behandeln. Und bereits am Nachmittag startete die Frankfurter Eintracht ohne den extra von Real Madrid ausgeliehenen Stürmer Luka Jovic. Aber die Hessen schafften es gegen den 1. FC Köln auch so, der einzige Club der Liga zu bleiben, der in diesem Jahr noch ungeschlagen ist. Martina Knief.
Eintracht Frankfurt hat souverän und sicher die nächste Aufgabe auf dem Weg zum großen Ziel Europapokalqualifikation gelöst. Der Sieg gegen den 1. FC Köln hätte durchaus höher ausfallen können, denn die Frankfurter hatten in der ersten Halbzeit einige große Chancen. André Silva mit seinem 18. Saisontor traf dann in der 57. Minute zum 1:0. Even Dika erzielte mit seinem Kopfballtor nach einer Kostic-Ecke in der 79. Minute das 2:0 und machte damit den nie gefährdeten Sieg der Frankfurter perfekt. Die Kölner waren vor allem in der Offensive viel zu schwach, um den Frankfurtern gefährlich zu werden. Die Eintracht hingegen hat wieder einmal ihre momentane Stärke gezeigt.
In der zweiten Liga hat Darmstadt einen wichtigen Erfolg erzielt und 1:0 gegen Osnabrück gewonnen. Außerdem gewann der FC St. Pauli 2:1 beim 1. FC Nürnberg und der VfL Bochum bezwang die Eintracht aus Braunschweig mit 2:0. Trainer Hansi Flick vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat sich gegen die Kritik an der Sonderrolle des Fußballs in Pandemiezeiten gewehrt und die Politik um Experten wie Karl Lauterbach scharf attackiert. Diese Experten sollten sich zusammensetzen und eine Strategie entwickeln, sodass man irgendwann Licht am Ende des Tunnels sehe, schimpfte Flick. Aktuell sei das zu wenig, doch dass Fußballvereine in Pandemiezeiten mit Reisebeschränkungen quer durch Europa und bis nach Katar fliegen, um über Umwege doch auch den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können, das grenzt an Absurdität. Der Profifußball solle sich seiner Privilegien mal bewusster werden, meint Klaas Riese in seinem Kommentar.
Fußball spielen ist ihr Job und den dürfen sie aktuell ausüben. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Berufsgruppen dürfen Profifußballer stets getestet und ziemlich gut frisiert ihrem Beruf nachgehen. Im Vertrauen auf ein sogenanntes Hygienekonzept der deutschen Fußballliga dürfen sie kicken, obwohl unter anderem mindestens 6 Bayern-Profis Corona-positiv waren, gar 8 Wolfsburger und 9 Hoffenheimer positiv getestet wurden. Spielausfälle gab es deshalb keine, es sind schließlich alles Einzelfälle, die im Notfall im Privatjet ausgeflogen werden. Der Rest wird ja wieder getestet, immer wieder, sind ja auch keine Erzieher oder Pflegerinnen. Wenn dann im Europacup mal wegen Virusmutation Reisebeschränkungen und damit Spielausfälle drohen, dann ist auch das kein Problem für erfinderische Fußballfunktionäre. Sie tauschen einfach die Spielorte und so findet das Spiel des deutschen Vertreters aus Hoffenheim bei den Norwegern aus Molde im spanischen Villarreal statt. Es wird also munter durch Europa gejettet, was sogar das für den Sport zuständige Bundesinnenministerium kritisiert. Ebenso wie die Reisen der Bayern nach Katar, um an einer sogenannten Club-Weltmeisterschaft teilzunehmen. 7 Tage Inzidenz dort, knapp unter 100. Gespielt wurde vor 12.000 Zuschauern. Das Virus wird einfach ignoriert, sowie Schiedsrichterinnen von Scheichs bei einer Siegerehrung. Wenn in dieser weltweiten Pandemie weiterhin auf einer Europameisterschaft in 12 unterschiedlichen Ländern gesetzt wird, mit hunderten Sportlern, Funktionären und Medienschaffenden, die quer durch Europa reisen, Wenn die Champions League auf 36 Clubs aufgeblasen wird und sich in Zukunft einige Vereine nicht mal mehr qualifizieren müssen, wenn Hoeneß und Rummenigge einen verbotenen Nachtstart in Brandenburg zum staatstragenden Skandal machen wollen, wenn Rummenigge gar vorschlägt, dass seine Bayern-Spieler doch früh geimpft werden sollen, weil sie dann doch so gute Vorbilder wären, und wenn dieser Vorschlag dann noch von einem Funktionär kommt, der es in den letzten Wochen kaum einmal hinbekommen hat, seine Maske richtig aufzusetzen, dann kommt man aus dem Kopfschütteln nicht mehr heraus. Es sind diese Geschichten, und das sind nur die größten Auffälligkeiten der letzten Wochen, die Fußballfans ins Grübeln bringen, ob das noch ihr Lieblingssport ist. Und es ist ja noch gar nicht lange her, da klangen auch die Vereine und Aktiengesellschaften der Bundesliga so, als hätten sie das verstanden. Sie zeigten sich ziemlich demütig, denn ohne Spielgenehmigung drohten Pleiten der Fußballclubs. Die DFL versprach, Selbstkritik zu üben. Nachhaltigkeit, Stabilität und Bodenständigkeit sollten künftig zu den entscheidenden Werten gehören. Doch statt Bodenständigkeit geht die Bodenhaftung weiter verloren. Bayern-Trainer Hansi Flick nennt den promovierten Epidemiologen Karl Lauterbach einen sogenannten Experten. Eintracht-Manager Freddy Bobic kritisierte Zuschauerverbote und meinte, die Politik darf nicht überdrehen. Nicht überdrehen. Ja. Das wäre schön. Es wäre schön, wenn der Profifußball nicht inmitten dieser Pandemie seinen letzten Funken Anstand verlöre. Wenn statt Gier wieder gesunder Menschenverstand herrschen würde. Das heißt nicht, dass man staatliche Maßnahmen nicht kritisieren soll. Es gäbe zum Beispiel guten Grund, sich für Bewegungsmöglichkeiten jugendlicher Amateurfußballerinnen und Amateurfußballer einzusetzen, die ja seit Monaten zu Hause hocken. Hier wäre es wichtig, wenn sich zum Beispiel der Deutsche Fußballbund zu Wort melden würde, um sich für seine Mitglieder einzusetzen, um für das Ehrenamt und für das Überleben der Vereine zu kämpfen. Doch der DFB gibt lieber Geld für unwichtige Wikipedia-Artikel aus oder verheddert sich in internen Streitigkeiten. Man erinnere sich, im Mai bei Wiederaufnahme der Bundesliga gab es erhebliche Zweifel. Nicht ob des Hygienekonzeptes, sondern wegen der Fußballfans, die sich bei den Spielen außerhalb der Stadien treffen würden und so für Superspreading-Events sorgen könnten. Fußballfans haben sich getroffen, allerdings ziemlich selten. Bei Aufstiegsfeiern oder nach Pokalerfolgen wurde ein bisschen gehupt, gejubelt und Pyro gezündelt. Meistens sogar mit Abstand. Es waren sogar die oft gescholtenen Ultras, die sich als erste mit Bannern bei medizinischem Personal bedankten. Es zeigt sich also einmal mehr, die größte Gefahr für den Profifußball geht nicht von den Fans, sondern von den Funktionären aus. Und es zeigt sich, dass es endlich mehr Politikerinnen und Politiker braucht, die sich trauen, deren Forderungen zu widersprechen. Und es braucht eine Öffentlichkeit, die sagt, diesen Wahnsinn machen wir nicht mehr mit. Das schauen wir uns nicht mehr an. Denn nur ohne Öffentlichkeit werden Sponsoren irgendwann ihre Unterstützung in Frage stellen. Und nur dann werden die Verantwortlichen merken, dass sie so nicht mehr weitermachen können.
Klaas Rehse kommentierte, und auch sein Beitrag steht nachher auf unserer Webseite zur Verfügung. deutschlandfunk.de/sport lautet die Adresse. Diese eine Geschichte, wie der Fußball überhaupt seinen Weg nach Deutschland fand, die kennt eigentlich jeder. Die Geschichte von Konrad Koch, dem Lehrer, der das Spiel aus England mit und seinen Schülern hier dann näher gebracht hat. 1874 soll das gewesen sein. Jetzt aber muss die Fußballgeschichte wohl umgeschrieben werden, denn ein Zufallsfund offenbart Lücken in der bisher bekannten Überlieferung. Lothar Wieser fand jüngst den ältesten Bericht über ein Fußballspiel in Deutschland aus dem März 1873. Ein Jahr früher also als bisher bekannt. Erik Eggers, der ja selbst Historiker ist, erzählt die neue Geschichte.
Eigentlich hatte der Mannheimer Historiker Lothar Wieser an der Universität von Heidelberg über Friedrich Hecker forschen wollen. Jener Rechtsanwalt, der in der Revolution von 1848 eine zentrale Rolle eingenommen hatte, war 1873 nach langen Jahren im amerikanischen Exil nach Deutschland zurückgekehrt. In Mannheim fanden deshalb Feierlichkeiten zu Ehren Heckers statt, die in der Badischen Landeszeitung beschrieben wurden. Diese Artikel wollte der Historiker im Archiv einsehen. Als er in der Bibliothek den dicken Folianten aufschlug, traute er seinen Augen nicht.
Mein erster Blick ist darauf gefallen, auf das Thema erstes Fußballspiel in Heidelberg. Das ist ein reiner Zufall. Und dann habe ich gedacht, 1873, das kann doch gar nicht sein. Also Fußball ist doch mit dem ersten Import des Fußballs von Konrad Koch in Braunschweig entstanden. Und da habe ich angefangen zu recherchieren.
Der pensionierte Lehrer kennt sich in der Sportgeschichte des Kaiserreichs aus. Er hatte eine Dissertation über das deutsche Turnen in Brasilien geschrieben. Natürlich wusste er vom Braunschweiger Lehrer Konrad Koch, der angeblich 1874 den Fußball aus England nach Deutschland gebracht hatte, indem er seine Schüler an einem Gymnasium das Spiel lehrte. Dieser Pioniertat widmete sich 2011 der Spielfilm Der ganz große Traum mit Daniel Brühl in der Hauptrolle. Der Ruhm Kochs ist inzwischen verblasst. Heute ist bekannt, dass Engländer schon 1874 in Dresden einen Fußballclub gründeten. Auch in Lüneburg gab es schon 1875 Fußballmatches. Durch den Zufallsfund Wiesers, den er in einem Aufsatz für die Zeitschrift Sportzeiten beschreibt, rückt nun mit Heidelberg ein weiteres Zentrum des frühen Fußballs in den Blick. In der Heidelberger Zeitung vom 14. März 1873 stieß er auf einen Bericht über die Begegnung zwischen dem Heidelberger Fußballclub gegen den Cannstatter Fußballclub am Tag zuvor. Das ist der älteste bisher bekannte Bericht über ein Fußballspiel auf deutschem Boden. Daran geht es auch um zwei weitere Heidelberger Wettspiele gegen Frankfurt und Stuttgart. Es gab also offensichtlich mindestens vier Fußballvereine im Süden des Kaiserreichs, bevor Koch den Ball nach Braunschweig brachte. Damit muss nach Auffassung Wiesers die Chronik des deutschen Fußballs neu geschrieben werden. Und nicht nur das. Auch der scharfe Konflikt zwischen dem etablierten deutschen Turnen, das im Kaiserreich zum Schulkanon gehörte, und dem neuartigen englischen Sportfußball ist Wieser zufolge nicht zu halten.
Ja, was da besonders aufgefallen ist, ist, dass jemand, der das angekündigt hat, besonders den Studenten und den Schülern empfohlen hat. Und das kann in dieser Zeit eigentlich nur den Turnern empfohlen worden sein, weil das die einzige Art von Leibesübung war, die in den Schulen betrieben worden ist. Das heißt, es ist den Schülern und den Studenten als praktisch als Vorbild oder als Möglichkeit des Nacheiferns angeboten worden. Für mich war das schon mal insofern interessant, weil ja eigentlich vielfach von der These ausgegangen wird, dass Turnen und Sport oder besonders Turnen und Fußball sich gegenseitig irgendwie abgestoßen hätten. Und das habe ich also in der Schärfe nicht gefunden.
Die deutsche Sportgeschichte betonte in der Tat bisher, dass die Turnlehrer den Fußball als Konkurrenten radikal ablehnten. Berühmt ist die polemische Schrift Fußlümmelei des Stuttgarter Turnlehrers Karl Planck aus dem Jahr 1898, welche den Fußball als unästhetischen englischen Aftersport und als undeutsch geißelte. Wieser hält das nicht für repräsentativ. Darauf wiesen auch die ersten Braunschweiger Fußballregeln aus dem Jahr 1875 hin.
Wenn man sich zum Beispiel die ersten Regeln anguckt, da wird man vorne drauf ein Turnerkreuz finden in einem Eichenkranz. Das heißt so, das erste Fußballspiel ist auch als Turnspiel eingeführt worden. Wenn man da genau hinguckt, ist da auch einiges zu korrigieren. Es gab ja auch durchaus Vereine, die den Fußball integriert haben, wie zum Beispiel hier in Mannheim, die also mehrere Fußballmannschaften gehabt haben. Das heißt also, die haben den Fußball von vornherein nicht abgelehnt, sondern integriert. Und andere Sportarten auch.
Vor allem aber ist der Historiker überzeugt davon, dass man mit systematischer Recherche in zeitgenössischen Zeitungen weitere Wurzeln des Fußballs in Deutschland entdecken würde.
Wenn man in die Tiefe gehen würde, würde man wahrscheinlich überall da, wo Engländer gesiedelt haben, auch Hinweise auf Fußball finden. Wie der allerdings ausgesehen hat, ob das jetzt das heutige Soccer ist oder ob das eher vielleicht Rugby war, das kann ich also schlecht beurteilen. Ich tippe also eher auf Rugby. Aber es kam ja auf die Benennung an. Also es ist Fußball gespielt worden und sie haben es auch so genannt.
Die Geschichte über die Geburt der heute populärsten deutschen Sportart muss jedenfalls noch geschrieben werden.
Ordnet Erik Eggers ein über einen Zufallsfund und seine Bedeutung für die deutsche Fußballgeschichte. Apropos Fußball, zwischen Wolfsburg und Gladbach steht es immer noch 0:0. Das Spiel befindet sich inzwischen in der 66. Minute. Wegen der ungünstigen Wetterbedingungen begannen die alpinen Skiweltmeisterschaften in Italien ja holprig, aber dennoch kann der Deutsche Skiverband den besten WM-Start seit 40 Jahren verbuchen. Zur Halbzeit stehen schon 3 Medaillen in der Zwischenbilanz. Nach Romet Baumann und Kira Weidle gewann Andreas Sander Silber in der WM-Abfahrt von Cortina d'Ampezzo. Martin Raspe mit Einzelheiten.
Was für ein Rennen, was für ein Ergebnis für Andreas Sander in der WM-Abfahrt. Der 31-Jährige aus Ennepetal holt die nächste Silbermedaille für das deutsche Skiteam und fährt auf Rang 2. Und fast wäre er sogar Weltmeister geworden. Nur die Winzigkeit von einer Hundertstel Sekunde trennte Sander vom Sieger und neuen Weltmeister, dem Österreicher Vincent Kriechmeier. Der holte sich nach Gold im Super-G seinen zweiten WM-Titel in Cortina. Bronze ging an Beat Feutz aus der Schweiz. Für Andreas Sander aber war es das erste Mal überhaupt, dass er aufs Podest fuhr. Ohne Chance auf Medaillen, die anderen deutschen Rennläufer, keiner von ihnen kam unter die besten 10. Romet Baumann, der Silbermedaillengewinner des Super-G, stürzte im Zielraum und verletzte sich im Gesicht. Die Verletzungen sollen aber nicht schwerwiegend sein.
Nach einer langen Durststrecke sammeln die deutschen Skispezialisten also wieder Medaillen. Das freut besonders DSV-Alpin-Direktor Wolfgang Mayer, der die Silbermedaille von Andreas Sander noch einmal aufwertet.
Eigentlich ist es für uns gleich wie eine Goldmedaille. Der Andi war noch nie auf dem Podium gestanden. Er hat viele Jahre und sein Trainerteam hat viele Jahre mit ihm gearbeitet, einmal hier ganz vorne zu stehen. Wir sind extrem happy mit diesem Ergebnis. Das hat man uns ja in keinster Weise zugetraut, dass wir gerade zu unserem Saisonhöhepunkt mit einer Topleistung in allen Disziplinen, bei allen Starts bisher aufgezeigt haben. Und da gibt es auch nichts zum Kritisieren.
Eine Hundertstelsekunde betrug der Rückstand von Sander auf den neuen Weltmeister Kriechmeier aus Österreich. Das entspricht auf der insgesamt 2610 Meter langen Piste umgerechnet gerade mal 27 Zentimetern. Ex-Skirennfahrer Felix Neureuther weiß, was einem Sportler durch den Kopf geht, wenn es so knapp ausgeht.
Also man muss sagen, der Andreas Sander ist ja mit Nummer 2 ins Rennen gegangen und war im Ziel eine Hundertstel hinter Vincent Kriechmeier. Und ich glaube, am Anfang hat er sich gedacht so, eieieiei. Aber wenn er jetzt so im Nachhinein, der freut sich natürlich tierisch über die Silbermedaille. Ich meine, wenn du noch nie bei einem Weltcuprennen auf dem Podium gestanden bist und dann bei einer Weltmeisterschaft Silber gewinnst, dann ist es sensationell. Auch wenn es mit einer Hundertstel Rückstand war, das ist dir dann völlig wurscht.
Was bedeutet denn dieser heutige Triumph auch für das Abfahrtsteam, das beim DSV ja schon fast wegen Perspektivlosigkeit auf der Kippe stand?
Also dieser Erfolg oder auch die Silbermedaille von Romet Baumann für das deutsche Herrenabfahrtsteam, das ist wirklich Balsam auf die Seele. Man muss sich vorstellen, vor noch nicht allzu langer Zeit wollten sie die Abfahrtsmannschaft auflösen bei uns im Deutschen Skiverband. Und dann ist Matthias Berthold gekommen und hat diese Mannschaft wieder aufleben lassen, hat ihnen eine Perspektive gegeben. Und so wie die Jungs jetzt da am Start stehen, mit breiter Brust, ey, die sind mannschaftlich so stark. Und das ist wirklich cool. Und dass sie jetzt dafür entlohnt werden, das macht das Ganze nur noch umso schöner.
Sie haben den Ex-Cheftrainer gerade angesprochen, Matthias Berthold, der vor 2 Jahren ja den DSV verließ und durch Christian Schweiger ersetzt wurde. Wie groß ist sein Anteil noch an diesem Erfolg?
Also von beiden. Zum einen Matthias Berthold und Christian Schweiger. Christian Schweiger war ja damals Disziplintrainer in der Abfahrt, den hat der Matthias Berthold geholt. Und die zwei sind die Macher von dieser Abfahrtsmannschaft. Die zwei, die haben einfach einen sensationellen Job gemacht, auch das ganze andere Trainerteam, die Serviceleute und so weiter. Da spielt jeder so seine Rolle und das funktioniert unfassbar gut. Und auch wenn man sieht, wie sich die Mannschaft untereinander versteht, das ist einfach ein Genuss, die zu treffen, weil die einen Spaß untereinander haben und die pushen sich gegenseitig und dann beginnt das so ein Selbstläufer und das haben die geschafft, das in die Jungs da reinzubekommen und deswegen ja, läuft es auch so.
Die Euphorie ist Ihnen auch anzuhören. Wie groß ist Ihrer Meinung nach jetzt die Gefahr, dass dieser überraschende Erfolg jetzt die Sorge um den Nachwuchs im Skisport in den Hintergrund drängen könnte oder überstrahlen könnte?
Ja, das darf man nicht vergessen, dass wir schon sehr große Probleme haben, was den Nachwuchs betrifft. Einfach aus dem Grund, dass wir in Deutschland einfach nicht diese Voraussetzungen haben, wie sie es jetzt zum Beispiel in Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien, Norwegen und so weiter haben. In den Ländern darf momentan auch überall Ski gefahren werden, also außer bei uns in Deutschland. Bei uns dürfen die Kinder nicht Skifahren gehen und das ist natürlich schon dramatisch für den Deutschen Skiverband. Aber, und das ist auch das Schöne, dass solche Erfolge einfach unheimlich gut tun, dass die Kinder sehen, hey, das ist ein cooler Sport, die gewinnen da, Andreas Sander, Kira Weidle, Romet Baumann. Wir brauchen unbedingt solche Geschichten und solche Vorbilder, dass die Kinder das sehen und dass die Lust haben, rauszugehen und Sport zu machen.
DSV-Alpin-Chef Wolfgang Mayer hat heute Nachmittag in der ARD Kritik anklingen lassen, die deutschen Skispezialisten seien politisch ausgebremst.
Das ist gerade eine ziemlich schwierige Zeit für uns in dem Nachwuchs, weil wir die Kinder nicht mehr in den Sport bekommen. Also wir sehen natürlich, dass wir Potenzial in ganz Deutschland haben, aber können es nicht mehr abrufen. Wir sind politisch so eingeschränkt worden, dass man uns eigentlich die Kinder komplett aus dem Skisport rausgenommen hat, während in ganz Europa einfach intelligentere Lösungen angestrebt wurden. Ich kann nur den österreichischen Präsidenten zitieren, der gesagt hat, er bringt zwischen 120.000 und 150.000 Kinder in den Schnee und wir schaffen gerade mal 200 in Bayern und das bringt uns einfach einen extremen Nachteil. Wir können hier außergewöhnliche Erfolge feiern, wir können hier sympathische Sportler präsentieren, aber mir wird schon ein bisschen Angst, was die Zukunft bringt, weil wir es einfach nicht schaffen, bei allem Respekt für alle Maßnahmen der Pandemie, dass wir Kinder in den Sport bringen. Und das finde ich nicht in Ordnung, so wie man das in Deutschland gerade macht.
Geht diese Kritik in dieselbe Richtung, die Sie gerade angesprochen haben?
Mir geht es in erster Linie darum, dass sich Kinder einfach zu wenig bewegen. Diese Tendenz ist einfach dramatisch. Kinder müssen sich bewegen, die müssen raus an die frische Luft, dass sie kreativ werden, schon alleine der Gesundheit wegen. Und das ist so, so wichtig. Und ja, da verstehe ich oft dann die Entscheidungen nicht so sehr, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sagt, so, man macht jetzt die Schotten dicht und wir Erwachsene können damit alle gut umgehen. Das ist alles gut. Aber mir tun die Kinder einfach wahnsinnig leid. Und ja, da muss man sich sicher Gedanken machen in Zukunft.
Das heißt, Sie fordern nicht nur während der Corona-Pandemie-Zeiten jetzt Lockerungen und mehr Möglichkeiten für den Freizeit- und Breitensport?
Vor allem für die Kinder. Man muss sich vorstellen, die haben den ganzen Sommer über trainiert, dass sie im Winter Sport treiben können. Und dann geht's nicht. Was haben die noch für eine Perspektive? Oder auch das ganze Vereinswesen. Wie viele Austritte aus den Vereinen momentan stattfinden? Die Entwicklung ist einfach eine Katastrophe. Und da müssen wir, ja, ich hoffe, dass dieser Virus bald zu Ende ist. Aber da würde ich mir schon sehr wünschen, dass von der politischen Seite her, dass man mehr an unsere Zukunft denkt. Und unsere Zukunft sind nun einfach mal die Kinder.
Betont Felix Neureuther hier im Deutschlandfunk, der ehemalige Skistar und heutige Fernsehexperte der ARD. Wenig überraschend, aber dennoch absolut erfreulich, weil der historische WM-Erfolg für Francesco Friedrich. Der Doppel-Olympiasieger machte zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Altenberg den Titelgewinn auch im Viererbob perfekt. Philipp Hofmeister.
Es war die erträumte, die erhoffte und irgendwie ja auch die erwartete nächste Triumphfahrt des Francesco Friedrich, der sich auf seiner Hausbahn in Altenberg zum Doppelweltmeister krönte. Nach dem Sieg im kleinen Schlitten fuhr der Sachse auch im Vierer in seiner eigenen Bobwelt. Nach 4 Läufen im winterlichen Erzgebirge hatten Friedrich und seine Anschieber 79 Hundertstelsekunden Vorsprung auf den Österreicher Benjamin Mayer. Für Francesco Friedrich ist es das 4. WM-Gold in Serie in der Königsdisziplin und der 11. Weltmeistertitel insgesamt. Viel dominanter geht es nicht. Über Bronze darf sich das Team um Johannes Lochner vom Königssee freuen. Der 3. große deutsche Schlitten mit Christoph Hafer an den Lenkseilen wurde 6.
4 WM-Double in Serie, das hat vor Francesco Friedrich noch niemand bisher geschafft, deswegen eben auch historisch. Historisch könnte aber auch die anhaltende Erfolgslosigkeit des deutschen Biathlon-Teams bei der WM in Slowenien werden. Die Frauen stehen eher neben dem Podium als drauf und die Männer plagen sogar Schuldgefühle angesichts fehlender Sicherheit am Schießstand. Thomas Kunze.
Auch die Verfolgungsrennen brachten nicht die erhoffte Befreiung im deutschen Team und das, obwohl die Medaille zumindest bei den Frauen greifbar nahe war. Dennis Herrmann nämlich teilte sich ihr Rennen gut ein und hatte beim letzten Schießen sogar die Chance auf Silber. Dann aber blieben in diesem Stehendanschlag 2 Scheiben stehen und Herrmann fiel auf Rang 8 zurück. Besser machten es Franziska Preuß und Vanessa Hinz, die auf den Plätzen 5 und 6 über den Zielstrich gingen. Den Sieg holte sich die Norwegerin Tiril Eckhoff, die im 3. Rennen den 3. Titel holte. Bei den Männern zuvor ging es aus deutscher Sicht ohnehin nur um Schadensbegrenzung. Arndt Peiffer verbesserte sich zwar von Platz 36 auf Rang 20, 4 Strafrunden aber sind trotzdem zu viel. Die Goldmedaille hing nach einem super souveränen Rennen am Ende um den Hals des Titelverteidigers Emilien Jacquelin aus Frankreich.
Im kommenden Jahr wird China ja Dreh- und Angelpunkt des Wintersports, wenn die Olympischen Winterspiele vor den Toren Pekings stattfinden. Schon jetzt wird die Kritik an dem Austragungsort, der 2008 auch schon Gastgeber der Sommerspiele war, sehr laut, wegen der anhaltenden Menschenrechtsverletzungen. Vor allem wegen der Repressionen der uigurischen Bevölkerung, die US-Außenminister Mike Pompeo als Völkermord bezeichnete. Die Parlamente in Washington und in Brüssel beispielsweise erlassen Verordnungen gegen die Einfuhr von Waren, die in der Provinz Xinjiang, dem Zentrum der Uiguren-Unterdrückung mit Zwangsarbeit hergestellt wurden. In seinem Beitrag, in dem auch der bekannte chinesische Künstler und Menschenrechtler Ai Weiwei zu Wort kommt, beleuchtet Tom Mustroff die chinesisch-dissidentische Perspektive auf Olympia 2022.
Geht es nach dem IOC, finden in 12 Monaten Olympische Winterspiele in Peking statt. Exakt heute in einem Jahr kämpfen Bobpiloten um Medaillen, Skispringer heben vom Backen ab. Austragungsland China und mit ihm das IOC geraten aber immer stärker in die Kritik.
Ich denke, das IOC hat einen großen Fehler gemacht, als es an Peking die Winterspiele 2022 vergab. Denn wie wir gesehen haben, nahm nach Olympia 2008 die Unterdrückung von Minderheiten, besonders der uigurischen Bevölkerung, drastisch zu. Es wird Völkermord an den Uiguren verübt.
Erklärt Zumritai Akin. Sie ist selbst gebürtige Uigurin. Ihre Eltern wanderten mit ihr, als sie 10 Jahre alt war, wegen der schon damals erlittenen seltenen Diskriminierung nach Kanada aus. 2009 kehrte sie zu einem Verwandtenbesuch nach China zurück. Was sie dort erleben musste, öffnete ihr die Augen.
Als wir in Peking ankamen, wurden wir einem Racial Profiling unterzogen. Meine Mutter wurde in einen Verhörraum gebracht. Als wir in Urumqi, der Hauptstadt Xinjiangs, ankamen, war der Flughafen geschlossen. Es gab nur ein einziges Auto und der Fahrer lehnte es ab, Uiguren zu transportieren. Ich sah auch, wie uigurische Männer verhaftet wurden, nur weil sie sich zu ihrer uigurischen Identität bekannten.
Das war 2009, ein Jahr nach den Olympischen Sommerspielen in Peking. Solche Erlebnisse sind ein Beleg für die Fehleinschätzung aller damaligen Olympia-Befürworter. Ai Weiwei, chinesischer Künstler und Systemkritiker, geht mit seinem Land und mit dem Westen noch viel härter ins Gericht. Er war 2008 am Entwurf des Vogelnests, des ikonischen Nationalstadions von Peking, beteiligt. Sein Resümee?
Die Hoffnungen damals waren scheinheilig, denn das Interesse an Chinas Wirtschaftsmarkt teilzunehmen ist viel größer, als auf die Menschenrechte zu achten. Diese Hoffnungen waren nur dazu da, die Öffentlichkeit im Westen zu verwirren. Politiker und Unternehmen scheren sich auch sonst nicht um die Situation der Menschenrechte in den Staaten, mit denen sie Geschäfte machen. Das ist ein Fakt.
Nach den Sommerspielen 2008 zogen Chinas Herrscher unter Komplizenschaft des Westens die Zügel weiter an. Ai Weiwei.
China is still under very heavy party control.
China wird sehr stark von der Partei kontrolliert. Jede abweichende Meinung wird niedergeschmettert. Es gibt keine Redefreiheit und vielfältige Menschenrechtsverletzungen.
Violations about very basic human rights.
Dagegen kämpft Zumretai Akin an. Im Münchner Regionalbüro des Uigurischen Nationalkongresses koordiniert sie auch Proteste gegen die Olympia-Ausrichtung 2022. Die Situation in Xinjiang, der Heimatprovinz der uigurischen Bevölkerung, beschreibt sie so.
Seit 2017 sind mehr als 3 Millionen Uiguren, Kasachen und andere Minderheiten in Lagern interniert. Sie sind dort Folter, sexueller und psychischer Gewalt ausgeliefert.
Zudem sind sie Zwangsarbeit ausgesetzt.
Das ist relevant auch für Olympia, denn in Vorbereitung der Spiele können Sponsoren und das IOC selbst über ihre Lieferketten in die Zwangsarbeit durch Uiguren involviert sein.
Zumretai Akin denkt dabei an Merchandising-Produkte mit dem Ringe-Logo, an Sportbekleidung und Elektronik. Noch deutlicher wird Ai Weiwei.
Viele Länder, etwa 500 Unternehmen, haben Geschäftsbeziehungen mit Xinjiang. Das ist der größte Baumwollproduzent. Die ganze Modebranche bezieht ihre Rohstoffe aus Xinjiang und vieles davon stammt aus Zwangsarbeit. Auch die deutsche Autoindustrie wie Volkswagen hat Fabriken in Xinjiang.
Das Online-Magazin China File zählte allein 53 Unternehmen aus der Forbes-Liste der 500 größten US-Firmen mit Geschäftsbeziehungen nach Xinjiang. 68 Firmen aus Europa, darunter 18 deutsche, nennt China File ebenfalls. Neben VW auch die staatlich subventionierte Lufthansa, die Deutsche Bahn und DHL. Das Profitieren von Zwangsarbeit bereitet inzwischen einigen Parlamentariern Bauchschmerzen. Im September 2020 verabschiedete das US-Repräsentantenhaus den Uyghur Forced Labor Prevention Act. Er sieht ein Verbot der Einfuhr von Waren vor, die durch Zwangsarbeit in Xinjiang entstanden. Das Europaparlament beschloss im Dezember eine ähnliche Resolution.
Wir können gegenüber China nicht die zynische Haltung einnehmen. Ihr seid ein mächtiges Regime, dann lassen wir das mal mit den Menschenrechten.
Erklärt Reinhard Bütikofer dem Deutschlandfunk. Der Grünen-Politiker ist im Europaparlament Vorsitzender der China-Delegation.
Uns geht es dabei ganz praktisch um wirksame Maßnahmen dagegen, dass Produkte aus in China erzwungener Zwangsarbeit auf den europäischen Markt zugelassen werden.
Bütikofer will aber auch ganz direkt Sponsoren an ihre Verantwortung erinnern und Politiker in die Pflicht nehmen.
Ich würde gerne eine kritische Debatte anfangen mit einerseits vielen Spitzenpolitikern über die Frage, müsst ihr unbedingt die Staffage abgeben für die Inszenierung einer wunderschönen Sportwelt vor dem Hintergrund einer totalitären Unterdrückung? Und zweitens mit den Sponsoren. Meint ihr wirklich, ihr müsst euer Geld damit verdienen, dass man die Augen schließt gegenüber diesen unerträglichen Zuständen?
Den Olympiasponsor Airbnb geht die Koalition für die Beendigung der uigurischen Zwangsarbeit, für die auch Zumretai Akin arbeitet, direkt mit einer Kampagne an.
Wir haben Airbnb ausgesucht, weil dieses Unternehmen sich sehr sozial gibt. Wenn es um China geht, sind sie aber still. Da ist viel Scheinheiligkeit. Wir wissen, dass sie vor einigen Jahren Uiguren diskriminiert haben, indem sie keine Zimmer an sie vermietet haben. Sie sagten, dass sie sich dabei an lokale Gesetze hielten.
Laut Zumretai Akin hat sich daran nichts geändert. Airbnb reagierte nicht auf eine Anfrage des Deutschlandfunks. In seiner Olympia-Werbung wirbt Airbnb für, Zitat,
Reiseerlebnisse, die interkulturellen Austausch schaffen und gleichzeitig der lokalen Community zugutekommen.
Sehr zynisch, wenn man an Xinjiang denkt. Ai Weiwei sieht die Lösung nur darin, dass überall die Menschenrechte respektiert werden müssen, auch von Akteuren aus dem Westen.
Wir müssten klar machen, dass überall dort, wo Menschenrechte gebrochen werden, jeder davon verletzt wird. Deshalb müssen Menschenrechtsverletzungen überall aufhören. Nur so kann man China auch verantwortlich machen.
Zumretai Akin will derweil das IOC nicht aus der Pflicht lassen.
Ich hatte ein Meeting mit IOC-Verantwortlichen im Oktober. Sie erklärten uns sehr deutlich, dass sie ihre Position nicht verändern würden. Die besteht in politischer Neutralität. Aber wenn es zu Völkermord kommt, hilft Neutralität nicht viel. Sie ändert nichts.
Reinhard Bütikofer erwartet vom IOC zwar keine proaktive Haltung, einfach so gewähren lassen möchte er dessen Präsidenten Thomas Bach aber keinesfalls.
Thomas Bach hat sich in den letzten Jahren meines Erachtens als ein rückgratloser Freund sämtlicher Potentaten und reichen Herrscher präsentiert. Von ihm erwarte ich leider nicht sehr viel. Aber ich glaube, man kann ihm Druck machen, dass er mehr tun muss, als er möchte.
Der Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer, der im Europaparlament Vorsitzender der China-Delegation ist, war das zuletzt im Beitrag von Tom Mustroff. Im April vergangenen Jahres wurde der Präsident des Internationalen Gewichtheberverbandes, Tamás Ayán, suspendiert. Eine ARD-Dokumentation hatte offengelegt, wie über Jahre hinweg Doping verschleiert, Gelder veruntreut und Wahlen gefälscht wurden. Der Reformprozess wurde danach zwar angestoßen, in den vergangenen Monaten ist die Situation im Verband aber eskaliert. Das IOC droht inzwischen sogar damit, eine der traditionellsten Sportarten komplett aus dem olympischen Programm zu streichen. Jetzt steht der Verband gut 6 Wochen vor Richtungs Neuwahlen. Raphael Späth hat die Stimmung eingefangen.
Seit September gibt es im Internationalen Gewichtheberverband IWF eine Athletenkommission. An deren Spitze steht die Britin Sarah Davis. Als Vorsitzende nimmt sie auch an den Sitzungen des Exekutivkomitees teil, allerdings nur als Beobachterin. Das bekommt sie auch regelmäßig zu spüren.
Wann immer ich etwas sage, werde ich wieder niedergemacht von Mitgliedern des Komitees. Die sprechen so mit mir, weil ich eine Frau bin. Und sie denken, dass sie mehr Macht haben als ich, weil ich eine junge Frau bin. Die meisten Mitglieder der Exekutive sind weit über 70 Jahre alt und wollen die Meinung der Athleten nicht hören. Sie interessieren sich nicht für die Athleten, sondern nur für sich selbst und dafür, dass sie das Gehalt für ihren Exekutivsitz kassieren.
Es sind schwere Anschuldigungen, die Sarah Davis tätigt. Das Exekutivkomitee besteht auch nach der Suspendierung von Ex-Präsident Tamás Ayán noch immer aus denselben, von Ayán handverlesenen Mitgliedern. In den vergangenen Monaten hatten zahlreiche nationale Gewichtheberverbände, darunter auch der deutsche, den sofortigen Rücktritt des Komitees gefordert. Stattdessen lockerte die Exekutive im Januar die Anti-Doping-Regularien und verschob den Kongress, bei dem eigentlich eine neue Verfassung erarbeitet werden sollte, auf Ende April, einen Monat nach den Neuwahlen. Ein Schritt, den auch das Internationale Olympische Komitee scharf kritisiert, weiß Jürgen Spieß, Vizepräsident des Deutschen Gewichtheberverbandes und Mitglied der IWF-Athletenkommission.
Das ist das Problem, was auch das IOC sieht, dass jetzt die Wahlen vor dieser Verfassungsänderung stattfinden, weil natürlich viele, die bei uns in der IWF im Executive Board sitzen, nach der neuen Verfassung gar nicht mehr gewählt werden dürfen.
Ein großer Teil des obersten Entscheidungsgremiums gehört nationalen Verbänden an, die aufgrund mehrerer gravierender Dopingverstöße inzwischen teilweise oder komplett von internationalen Wettkämpfen ausgeschlossen wurden. Trotzdem stehen diese Funktionäre auch jetzt wieder auf den Kandidatenlisten für die Neuwahlen.
Es ist wirklich hart. Wir fühlen uns hilflos, weil das Einzige, was wir tun können, ist, unsere Stimme zu erheben. Schlussendlich können wir keine Entscheidungen treffen und keine Reformen vornehmen, weil das nicht in unserer Macht liegt. Nur wenn Menschen uns auch zuhören wollen, können wir für Veränderungen sorgen.
Sagt Athletensprecherin Sarah Davis. Es gebe diese Menschen, sagt die Britin, aber sie seien in der Unterzahl. Eine von ihnen ist Ursula Papandrea. Sie war im vergangenen Jahr als Interimspräsidentin nach Tamás Ayán im Amt und Initiatorin für zahlreiche Reformprozesse, bis sie im September von der Exekutive in einer Geheimsitzung abgesetzt wurde. In diesem Jahr gehört die Amerikanerin wieder zu den KandidatInnen auf die IWF-Präsidentschaft. Insgesamt sind es 11. Dass die Wahlen wirklich fair ablaufen werden, bezweifelt sie aber.
Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir eine lange Geschichte von Wahlen haben, die alles andere als fair waren. Die Wahlregularien hätten noch einmal überarbeitet und Verfassungsänderungen angenommen werden müssen, bevor diese Wahl vonstatten geht. Und das wurde nicht getan. Das heißt, dass wir in den nächsten 4 Jahren im gleichen System wie bisher agieren müssen.
Eine Verfassungsänderung hätte zu viel Zeit beansprucht, so die Begründung der Exekutive. Stattdessen wurde auf Drängen des IOC in dieser Woche ein Regelwerk mit Ausschlusskriterien veröffentlicht, durch die überprüft werden soll, welche Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zugelassen werden.
Ich glaube, dass diese Kriterien ein Täuschungsmanöver sind. Wenn man sich die Zulassungskriterien mal anschaut, merkt man, dass das bei weitem nicht reicht,
sagt Sarah Davis. Die Zulassungskriterien basieren auf der alten Verfassung der IWF, in der beispielsweise steht, dass ein Kandidat auch ohne die Unterstützung seines nationalen Verbandes kandidieren kann, wenn er länger als 12 Jahre im Verband tätig war und die Unterstützung von einem Fünftel der Mitgliedsverbände hat. Ein Einfallstor für etablierte Funktionäre aus der Ayán-Ära, einer davon der momentane Interimspräsident Michael Irani. Der Brite wird auch als Präsidentschaftskandidat gelistet, wird von seinem Nationalverband aber nicht unterstützt. Eine Deutschlandfunk-Anfrage bleibt bis auf Weiteres unbeantwortet. Die Kriterien wurden von einer neu eingeführten Ethikkommission erstellt. Die Kommission besteht aus 5 Mitgliedern, die vom Exekutivkomitee ernannt wurden, erzählt Ursula Papandrea.
Für mich ist es sehr fragwürdig, dass die Menschen, die die Kandidaten vor der Wahl überprüfen, von den Kandidaten selbst bestimmt wurden.
Die Vorsitzende der Ethikkommission heißt Despina Mafromati. Eine Sportrechtlerin, die unter anderem auch in den Integritätskommissionen des Leichtathletik- und Turnweltverbandes sitzt. In dieser Woche aber wurden Vorwürfe laut, Mafromati habe Verbindungen zum russischen Gewichtheberverband, einem Verband, der auch in der Exekutive vertreten ist. Mafromati bestreitet das, jegliche Geschäftsbeziehungen seien schon längst abgeschlossen und würden in keiner Weise in Verbindung zum internationalen Gewichtheberverband stehen. Ein Deutschlandfunk-Interview sagt sie kurzfristig ab. Stattdessen veröffentlicht die Ethikkommission am Freitag ein Statement. Um die Unabhängigkeit und Integrität der Wahlen und auch der Kommission zu gewährleisten, wird nicht die Ethikkommission selbst, sondern die britische Sportschiedsbehörde Sport Resolutions in den kommenden Wochen die Kandidaten überprüfen. Darüber hinaus soll Sport Resolutions, falls das Exekutivkomitee zustimmt, auch die Kriterien anpassen, die darüber entscheiden, ob ein Kandidat oder eine Kandidatin zur Wahl zugelassen wird. Für Ursula Papandrea ist das ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Sie hofft darauf, in 6 Wochen zur neuen IWF-Präsidentin gewählt zu werden. Für tiefgreifende Reformen benötigt sie aber die Unterstützung von weiteren Funktionären.
Wir brauchen unbedingt frische Gesichter oder Stimmen, die für Wandel und Reformen offen sind. Wenn solche Stimmen nicht die Mehrheit im Exekutivkomitee bilden, weiß ich nicht, wie man das Ruder herumreißen könnte.
Das IOC hat schon im Dezember über 70 Quotenplätze für GewichtheberInnen in Paris 2024 gestrichen. Gibt es im Verband nicht bald grundlegende Reformen, droht dem Gewichtheben sogar der Komplettausschluss.
Das Chaos hört nicht auf, Raphael Späth über den Gewichtheber-Weltverband. Und dieses Chaos wird auch Thema im Sportgespräch sein mit Gewichtheber Jürgen Spieß ab 23.30 Uhr oder als Podcast, wann immer Sie möchten. Die nationale Anti-Doping-Agentur NADA hat alle 63 durch das Bundesinnenministerium geförderten Sportfachverbände für das Prüfungsjahr 2019 entlastet. Das verkündete der parlamentarische Staatssekretär Stefan Mayer, CSU, am Mittwoch vor dem Sportausschuss. Ebenso erfreulich sei es, so Mayer weiter, dass für das laufende Förderjahr alle 63 Sportfachverbände eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erhalten hätten. Das ist deswegen wichtig, weil seit einem Jahr eine in die Zukunft gerichtete Beurteilung der Sportfachverbände erfolge, die die Voraussetzung ja für die Fördergelder des BMI sei. Dennoch bleiben Fragen zu Ungereimtheiten. So hatte die NADA-Vorstandsvorsitzende Andrea Gotzmann im Sportausschuss betont, dass es Lücken in der Regelungs- und Sanktionskette gebe. Das klingt alarmierend und deswegen habe ich heute Nachmittag NADA-Vorstandsmitglied Lars Mordziefer gefragt, wie das zusammenpasst, Lücken und dennoch unbedenklich.
Ja, es ist ja so grundsätzlich so, dass wir uns nochmal genauer anschauen, wie die Sportfachverbände die Athletinnen und Athleten an das Anti-Doping-Regelwerk binden, wie die Anti-Doping-Regelwerke ausgestaltet sind. Und da ist uns eben für den Zeitraum 2019, muss man fairerweise dabei sagen, auch noch bei dem einen oder anderen Verband aufgefallen, dass da Lücken sind.
Andrea Gotzmann führte da auch noch mal spezifischer aus, dass die Verbände mit der Übertragung der Dopingkontrollmaßnahmen und des Ergebnismanagements an die NADA ihre aktive Mitarbeit an wesentlichen Teilen der Anti-Doping-Arbeit deutlich zurückgefahren hätten. Und das klingt ja fast so, als wenn mit dem Moment, wo man sich an die NADA dann quasi bindet, man im Grunde die Verantwortung dann abgibt und nichts mehr mittun muss.
Ja, genau. Dieses Gefühl haben wir bei dem einen oder anderen Verband gewinnen müssen über die letzten Jahre. Seit 2015 übernehmen wir die Wettkampfkontrollen, Trainingskontrollen und bei vielen jetzt auch in den letzten Jahren das sogenannte Ergebnismanagementverfahren, also alles das, was mit der Sanktionierung von Athletinnen und Athleten bei Dopingverstößen zu tun hat. Und da ist uns schon aufgefallen, dass damit so ein bisschen ja die Komfortzone bei dem einen oder anderen Verband erreicht wird und gesagt wird, ja, da muss ich mich ja nicht mehr kümmern. Und das stimmt eben nicht. Wir brauchen die Verbände. Die Verbände müssen das Anti-Doping-Regelwerk robust halten, müssen Änderungen umsetzen und vor allen Dingen ihre Athletinnen und Athleten mittels Schiedsvereinbarungen an das Regelwerk binden.
Aber welche Motivation sollten die Verbände jetzt denn dann noch mehr für mehr Mitarbeit haben, wenn sie trotz dieser angesprochenen Mängel eine Unbedenklichkeitsbescheinigung erhalten?
Also das Thema Unbedenklichkeitsbescheinigung ist ein Instrument, was wir mit dem BMI, also mit dem Innenministerium und dem Bundesverwaltungsamt jetzt erst aufgesetzt haben. Wir haben die Corona-Zeit auch da genutzt, zu schauen, wie können wir diesen Prüfprozess beschleunigen. Sie haben gesehen, wir haben den Prüfzeitraum 2019 jetzt im Februar 2021 im Bundestag Sportausschuss diskutiert. Das ist allen Beteiligten zu lang. Dementsprechend haben wir gesagt, das Ganze soll jetzt eher proaktiv laufen. Also wir schauen uns nach vorne gerichtet an, wie die Verbände ihre Anti-Doping-Arbeit machen. Und da ist für das Jahr 2019 so ein Übergangsjahr gewesen, sodass dort also eher die Unbedenklichkeit ausgesprochen wurde. Aber das nächste Prüfzeitfenster 2020, 2021 steht vor der Tür. Und ich denke, da wird nochmal genauer hingeguckt. Und da müssen die Verbände mitarbeiten, weil jetzt ja gerade auch ein neues Regelwerk da ist, das sie umsetzen müssen.
Allerdings muss man fairerweise auch sagen, dass das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ein außergewöhnliches ist und doch eigentlich der Anti-Doping-Kampf streckenweise komplett zum Erliegen gekommen ist, genauso wie das Kontroll- und Regelsystem.
Ja, das ist richtig. Also mit dem letzten März 2020 gab es eine Zäsur, ganz klar. Kontrollen konnten nicht mehr durchgeführt werden. Wir waren zwar trotzdem innovativ und sind auch stabil da durchgekommen. Wir haben Konzepte entwickelt, wie wir möglicherweise auch Tests durchführen können auf Abstand. Aber trotz alledem, das klassische Dopingkontrollsystem lag für eine Zeit brach. Und auch die Umsetzung der Regelwerke war natürlich davon betroffen. Aber in dem Moment, wo man auch wieder loslegen konnte, Mitte letzten Jahres, bis jetzt auch zu dem zweiten Lockdown, haben wir natürlich unsere Hausaufgaben gemacht, Kontrollen durchgeführt und das Regelwerk vorangebracht. Und zum 01.01.2021 gilt jetzt für alle Verbände in Deutschland auch der neue Welt-Anti-Doping-Code und der neue nationale Anti-Doping-Code.
Was wollen Sie denn dem Eindruck entgegensetzen, für die Sportverbände nicht mehr als nur in Anführungszeichen eine Alibi-Institution im Anti-Doping-Kampf zu sein?
Ich glaube schon, dass wir deutlich mehr sind. Also gerade jetzt auch in der Corona-Zeit hat man gemerkt, dass gerade die Athletinnen und Athleten ja schon fast die Dopingkontrolle vermisst haben. Sie haben danach geschrieben, zu sagen, ja, ich möchte meine Sauberkeit dadurch darstellen, dass ich Dopingkontrollen habe, nicht nur national, sondern auch international. Und ich glaube, das zeigt sich auch in den Sportfachverbänden, gerade auch im Leistungssport, Im Fußball ging es relativ zügig wieder los, aber klar war auch von vornherein, dass direkt Dopingkontrollen wieder mitgemacht werden. Und so ist es jetzt auch bei größeren Sportwettkämpfen in Deutschland. Also ich glaube schon, dass wir Gesicht gezeigt haben und auch durch die Krise hinweg sichtbar waren.
Das sagt sie natürlich aber auch leicht aus Sicht der Sportler und Sportlerinnen, wenn man genau weiß, dass man eben nichts zu befürchten hat.
Ja, aber auch da haben wir ja Konzepte entwickelt, Langzeitlagerung, Auswertungen, auch im Bereich der Intelligence Investigation, dass sich niemand sicher sein konnte. Es wusste ja auch in dem Moment keiner, wann geht's wieder los. Und ich glaube auch, dass jemand, der dopen will, unabhängig von Corona, das sicherlich umsetzt, aber auch in dem Moment keiner wusste, wann wir denn tatsächlich wieder mit Dopingkontrollen am Start sind.
Sie betonen, Herr Mordziefer, auch letzten Mittwoch im Sportausschuss, dass sich die NADA im 20-prozentigen Anteil der europäischen nationalen Anti-Doping-Agenturen befinde, die die Umsetzung des Codes der Welt-Anti-Doping-Agentur fristgerecht gewährleistet hätten. Gleichzeitig befindet sich aber ihre angestrebte NADA-Use-Datenbank, über die sich Interessierte in Deutschland über abgeschlossene Disziplinarverfahren bei einem Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen ja informieren könnten, immer noch in Überarbeitung. Das widerspricht so ein bisschen dem Transparenzbekenntnis, oder?
Also zunächst einmal ist es ein großer Erfolg für uns, dass wir so früh diese sogenannte Code Compliance der Welt-Anti-Doping-Agentur bekommen haben. Das Thema Datenschutz ist eins, was uns extrem beschäftigt. Das habe ich auch im Vorausschuss nochmal herausgestellt als einer der Hauptpunkte, die wir jetzt Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres nochmal auf der Agenda haben. Die WADA oder der Welt-Anti-Doping-Code sieht eine Veröffentlichung von bestimmten Parametern einer Sanktionsentscheidung vor. Das ist der Name, das ist die Sanktion, das ist die Dauer der Sanktion, Konsequenzen und dergleichen. Darüber hinaus wäre es natürlich der Transparenz dienlich, wenn man auch den gesamten Entscheidungsspruch, den Schiedsspruch oder die disziplinarische Entscheidung veröffentlichen kann. Das hat jetzt die zuständige Datenschutzbehörde für die NADA, das ist die Landesdatenschutzbeauftragte in Nordrhein-Westfalen, verboten. Sie sagt, dafür gibt es keine rechtliche Grundlage für die Veröffentlichung im Internet. Also die NADA-Use-Datenbank mussten wir dann entsprechend erstmal offline setzen, bis wir dieses Problem dann nicht nur national, sondern auch international klären. Denn das ist ja etwas, was die europäische Datenschutzgrundverordnung vorsieht und nicht wir. Wir sind da enttäuscht, weil wir schon gedacht haben, dass die Anti-Doping-Arbeit, so wie wir sie ausstellen, auch eben den Datenschutz mit bestmöglich berücksichtigt und trotz alledem diese Veröffentlichung zulässig ist. Das ist jetzt im Moment nicht der Fall und jetzt müssen wir daran arbeiten, dass es schnellstmöglich wieder eine Möglichkeit gibt, zu veröffentlichen.
Sie sagten gerade, das gilt nur für Veröffentlichungen im Internet oder auch darüber hinaus?
Nein, und das ist ein guter Punkt. Wir haben natürlich auch mit den Datenschutzbeauftragten diskutiert, was ist denn Veröffentlichung? Was ist denn Transparenz in diesen Geschichten? Ist das nur das Öffentlichstellen in einer Datenbank im Internet oder geht es darüber hinaus? Und da sagen die Datenschützer aus dem Verhältnismäßigkeitsprinzip heraus, du hast ja auch andere Chancen oder andere Möglichkeiten. Wir dürfen weiterhin die Verbände informieren, wir werden weiterhin die WADA informieren und wir können Entscheidungen auch bei einem sogenannten berechtigten Interesse, das dann dargelegt und im Einzelfall geprüft werden muss, an bestimmte Personen herausgeben.
Das berechtigte Interesse würde aber beispielsweise die Öffentlichkeit durchaus auch sein, beziehungsweise die Medien.
Im Einzelfall kann das so sein. Deswegen haben wir ja auch, und das sehen Sie auch in unseren weiteren Veröffentlichungen, den einen oder anderen Fall mittels Pressemitteilung veröffentlicht. Da sehen wir die rechtliche Zulässigkeit, die bisher auch noch nicht bestritten wurde. Es ist im Moment ein wirklich schweres Feld. Wir versuchen natürlich, einen möglichst breiten Anspruch zu verwirklichen, damit es wirklich einfach ist, nachzuvollziehen, wie eine Sanktionsentscheidung tatsächlich auch getroffen wird. Da haben wir im Moment nicht. Müssen wir weiter daran arbeiten und schauen, wie es läuft.
Lars Mordziefer war das im aufgezeichneten Gespräch, der Chefjustiziar der NADA, der zugleich auch ihr Vorstandsmitglied ist. Fehlt noch der Spielbericht aus Wolfsburg, wo der VfL gegen Borussia Mönchengladbach torlos blieb. Moritz Kasalet.
Bis zum Ende drängten die Wolfsburger auf den Siegtreffer und der wäre für den VfL auch verdient gewesen am Ende. Für die vor allem in der zweiten Hälfte sehr viel aktivere und auch gefährlichere Mannschaft. Aber die größte Chance hatte Brooks. Nach einer Ecke von der linken Seite köpfte der aufgerückte Innenverteidiger wuchtig rechts oben an den Außenpfosten. Das war die größte Möglichkeit im ganzen Spiel, das zwei Hälften hatte, die unterschiedlich waren. Die erste plätscherte so ein bisschen da vor sich hin. Beide Mannschaften sehr diszipliniert mit wenigen Torraumszenen. Und nach dem Seitenwechsel erst die Gladbacher besser und hinten raus dann immer stärker der VfL Wolfsburg, der mit diesem 0:0 im Kampf um die Champions-League-Plätze aber sicher besser leben kann als die Gladbacher.
Der Sport am Sonntag und es gab viel zu berichten und zu diskutieren. Auch nachher noch im Sportgespräch, da freut sich Raphael Späth auf Sie. Für jetzt verabschiedet sich Astrid Ravula Mikrofon. Redaktion, Regie und Technik sagen danke fürs Zuhören und fürs Interagieren.